Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe
Gründungsupdate.
In dieser Reihe bekommen Sie regelmäßige Updates und spannende Informationen rund um die Themen Gründung, Gründungsökosysteme und Entrepreneurship. Der Podcast richtet sich an alle Gründungsunterstützende und Personen, die Gründungsökosysteme verstehen, nutzen und stärken wollen. Viel Spaß beim Zuhören und Updaten!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gründungsupdate. Nach unserer kleinen Serie zum Thema Mittelstand mit Startups sprechen wir heute darüber, wie migrantische Gründungen unterstützt werden können. In einer Folge mit Ellen Bommersheim vom Kompass Frankfurt haben wir 2022 schon einmal im Gründungsupdate über internationale Startups und Gründungen in Deutschland gesprochen. Damals haben wir gehört, wie wichtig eine gute Willkommenskultur ist und dass eine Startup-Gründung keine Einbahnstraße ist. Das heißt, dass Gründerinnen und Gründer gesellschaftlich viel zurückgeben, wenn sie gut gefördert werden. Eine gute Unterstützung vor allem im Bereich der Bürokratie und bei der Sprache sind dabei zentral. Auch wir hier im RKW beschäftigen uns mit dem Thema. Meine Kollegin Rabena Aluwalia hat zusammen mit der IQ-Fachstelle Migrantenökonomie einen deutsch-englischen Leitfaden zum Gründen in Deutschland herausgegeben. Der Link dazu ist in den Shownotes zu finden. Heute spreche ich mit zwei Akteurinnen aus dem Feld. Dafür sind wir virtuell wieder in Frankfurt unterwegs, allerdings dieses Mal in Frankfurt-Oder. Dort gibt es nämlich an der Viadrina-Universität ein sehr aktives Gründungszentrum. Und meine beiden Gäste kommen heute von dort. Anja Rehlke ist Gründungsberaterin an der Uni und wird uns von ihren Erfahrungen berichten. Außerdem ist Lava Muslam mit dabei. Sie ist BWL-Studentin und erfolgreiche Gründerin. Lava ist 2015 aus Syrien geflüchtet und hat in Frankfurt ihr eigenes Künstlercafé gegründet. Wir sprechen darüber, dass die Uni in Frankfurt-Oder allgemein eine sehr hohe Gründungsquote hat und die migrantischen Gründungen dabei fast die Hälfte ausmachen. Das ist ein ziemlich beeindruckender Wert, wie ich finde, vor allem für eine Region, die eher ländlich geprägt ist. Anja und Lava erzählen uns von den Hürden bei der Sprache und der Bürokratie, aber auch davon, wie wichtig emotionale Unterstützung von Familien und Freunden ist, gerade wenn man eine Fluchterfahrung hat. Lava wird uns davon erzählen, von ihrer Flucht aus Syrien und wie sie dann im Gründungszentrum der Uni darauf gebracht wurde, sich selbstständig zu machen. Viele Gründungen in der Region sind mittlerweile Chancengründungen und nicht nur aus der wirtschaftlichen Not herausgeboren. Dafür braucht es aber eine individuelle Unterstützung und eine große Offenheit. Lava und Anja haben also einiges zu berichten. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Anja, Lava, schön, dass ihr hier bei mir im Podcast seid. Hallo.
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 Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Wir sprechen über migrantische Gründungen und es ist ganz interessant, weil wir am RKW sind ja Teil einer internationalen Umfragereihe, dem sogenannten GEM, also dem Global Entrepreneurship Monitor, wo Gründungsaktivitäten jährlich erhoben werden. Und bei der letzten GEM-Befragung, also aus dem Jahr 2022/23, haben knapp 20% der Befragten mit Einwanderungsgeschichte bejaht, dass sie sich selbstständig gemacht haben, gegenüber 8,3% bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte. Auch 2021/22, also ein Jahr vorher, war der Wert schon mehr als doppelt so hoch. Wie könnt ihr euch das erklären? Vielleicht Anja?
Ja, also wir sehen an unserer Hochschule, die sehr international ausgerichtet ist, sogar noch eine höhere Gründungsquote von 45% teilweise. Ich sehe bei den Leuten, die ins Erstgespräch kommen, ein total starkes unternehmerisches Mindset. Viele Leute kommen auch aus Elternhäusern, wo zumindest ein Elternteil selbstständig war. Und auch kulturell habe ich das Gefühl, sind so in den Herkunftsländern Selbstständigkeit und Unternehmertum einfach viel höher geschätzt als vielleicht in Deutschland. Darum haben die einfach Biss, die sind motiviert und entschlossen und dann auch bereit, das Risiko einzugehen. Das ist vielleicht ein Teil. Der andere, dachte ich so, wenn man nach Deutschland kommt, muss man sich anpassen können. Man muss irgendwie flexibel sein. Und das sind ja auch unternehmerische Eigenschaften, die einem dann zum Erfolg verhelfen, wenn man irgendwie Marktnischen finden muss, sich auf neue Gegebenheiten einstellen können muss und Chancen erkennt. Und dazu ist man im Grunde als migrantischer Gründer oder Gründerin zugezwungen, sich an eine neue Kultur anzupassen. Und was ich auch immer mitbekomme, ist, dass Familie und Freunde nochmal eine sehr viel größere Rolle finden. Vielleicht auch aus der Not heraus, denn Finanzierung ist ja oft auch eine Herausforderung für migrantische Gründung. Und dann wird oft die Familie oder die Freunde zur Hilfe gezogen. Und da gibt es, selbst wenn es kein Geld gibt, gibt es doch emotionale Unterstützung und Mentoring. Ja, und ich habe mich auch in Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen damit beschäftigt und den Migrant Founders Monitor des Startup-Verbandes gelesen. Und die nannten auch noch die internationalen Verbindungen. Also insbesondere im Startup-Bereich erwirtschaften die Startups teilweise 33% des Umsatzes im Ausland. Und das ist ja klar, man hat in der Heimat Netzwerke, die auch unterstützen und die helfen natürlich dann auch beim Erfolg, wenn man Handelsbeziehungen hat oder einen Kundenstamm im Ausland.
Ja, Lava, kannst du das bestätigen aus deiner Perspektive, was Anja mit ihren Zahlen erzählt hat?
Also als Migrantin, ja, kann ich das bestätigen und dieser Punkt emotionelle Unterstützung zum Beispiel, also als meine eigene Erfahrung. Also ich hatte keine Finanzierung, Unterstützung, sondern emotionell. Und das hat richtig, richtig eine sehr große Rolle dabei gespielt, also weiterzumachen und daran zu bleiben einfach. Auch Anja hat erwähnt, wegen Familienunterstützung, also wenn man im Ausland ist und dann Familienmitglieder sind in anderer Ort, dann zum Beispiel in meinem Fall habe ich auch ganz, ganz bisschen finanzielle Unterstützung von meiner Familie bekommen. Genau, und das ist auch mir persönlich war sehr wichtig, ja.
Hm, ja. Anja, wie lassen sich denn Menschen mit Einwanderungsgeschichte adressieren, dass sie möglichst erfolgreich gründen?
Ja, also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Willkommenskultur. Also ich würde mir immer wünschen, dass insbesondere Behörden und Ämter da ein bisschen nachholen und sensibilisiert werden und sich vielleicht einfach auch für die Geschichten dahinter interessieren. Das würde schon sehr viel ändern. Und ansonsten denke ich, da wird ja immer so rumgeritten auf Amtssprache Deutsch. Und ich finde, da kann man einfach auch mal den Leuten entgegenkommen, die schon so viel leisten, alleine dadurch, dass sie sich hier zurechtfinden in einer neuen Sprache, in einer neuen Kultur. Und vielleicht einfach mal auch mehrsprachige Formulare anbieten, vielleicht Angebote in einfacher Sprache, dass man die Angebote barrierefreier gestaltet und die Leute vielleicht einfach auch partizipieren lässt und sagt, was braucht ihr denn, damit es ihr auf dem Weg zur Gründung leichter fällt. Und woran wir auch arbeiten, ist die Vernetzung, also die Vernetzung mit den hiesigen GründerInnen, weil dieses Empowerment oder sich gegenseitig zu stärken, das kann allen helfen und das öffnet natürlich insbesondere für migrantische GründerInnen Türen, weil sie dann in etablierte Netzwerke kommen. Und als Gründungsservice einer internationalen Hochschule machen wir auch gezielt Angebote, die sich an die GründerInnen richten, die vielleicht auch eine andere Muttersprache als Deutsch haben. Also wir bieten Workshops auf Englisch an, die sind auch sehr schnell ausgefragt. Das bestätigen auch andere Gründungszentren im Land Brandenburg. Wir haben dann sowas wie Starting Your Business in Germany, wo die ganzen Regularien erklärt werden, die man hier beachten muss, oder die Fördermöglichkeiten, sowas alles. Und wir schicken auch erfahrene BeraterInnen dann mit den Teams zum Beispiel zu Ausländern. Behörde. Also die beraten ihre Businesspläne vor und zusammen und werden dann auch begleitet von jemandem und das ist so zielgerichtet, dass sie dann auch damit durchkommen und auch einen Aufenthaltstitel bekommen, um dann der Selbstständigkeit hier nachzugehen. Denn das will ich auch nicht verschweigen. Es gibt natürlich auch immer noch Gründungen aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Ich glaube, da ist einiges im Wandel auf dem Arbeitsmarkt und Unternehmen verstehen auch, dass sie sich diverser aufstellen müssen und eine gewisse Offenheit leben müssen. Aber viele migrantische Gründungen suchen einfach den Gestaltungsspielraum, weil sie merken, auf dem regulären Arbeitsmarkt werden sie diskriminiert.
Okay, da muss sich also noch einiges verändern, vor allem in Bezug auf die Grundhaltung und die Offenheit der Leute gegenüber Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Die Bürokratie und die Sprachhürden hast du bereits schon angesprochen. Wird denn das Potenzial von Menschen mit Einwanderungsgeschichte bereits ausgeschöpft?
Also ich sehe da immer noch sehr viele Hürden. Ich habe die Willkommenskultur schon angesprochen. Also da gibt es, glaube ich, sehr viel Nachholbedarf. Man sieht ja so ein paar, also das Paradebeispiel, was ja immer genannt wird, ist so BioNTech oder DeepL, diese Übersetzungsplattform, ist ja auch eine migrantische Gründung. ResearchGate, so ein paar andere. Es gibt so ein paar, die hochkommen und die dann immer hochgehalten werden. Aber bei den klassischen GründerInnen, die wir hier so sehen, da ist die Sprache eine ganz große Hürde, Bürokratie, das muss alles viel schlanker werden und viel einfacher. Es gibt ja so viele Vorschriften und Regeln, dass sich selbst deutschsprachige GründerInnen da schwer tun. Und ich denke, da kann man noch einiges vereinfachen. Einiges wird ja auch schon getan, zum Beispiel bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen wurde, glaube ich, sehr doll auch nachjustiert und das muss immer noch einfacher werden. Also man weiß ja zum Teil nicht mal, wer da der richtige Ansprechpartner ist in den einzelnen Bereichen. Und da muss man irgendwie an die Hand genommen werden. Und ich glaube auch, so Vorurteile, Diskriminierung abbauen, das können wir uns wahrscheinlich alle auf die Fahnen schreiben und damit den Leuten auch einen einfacheren Zugang zu dem, was dann notwendig ist auf dem Weg zur Gründung, ermöglichen.
Guter Punkt. BioNTech und die anderen Beispiele zeigen ja auch, dass es sich für alle lohnt, wenn migrantische Gründungen erfolgreich sind. Lava, ich habe in deinem Video, was wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden, deine beeindruckende Lebensgeschichte gesehen. Die Flucht aus Syrien mit dem Schlauchboot, deine Familie, das Studium in Frankfurt an der Oder und die Gründung deines Ateliers und des Cafés. Vielleicht kannst du unseren Hörenden noch einmal etwas mehr über dich und deinen Weg erzählen.
Ja, sehr gern. Also, ich bin Lava, ich komme aus Syrien. Also 2015 war das mit dem, wie gesagt, Schlauchboot nach Deutschland. Und ich bin hier in der Frankfurt-Oder, ich studiere an der Viadrina, EBWL, fast meine letzte Semester jetzt, Bachelor. Genau, und ich habe mein eigenes Café gegründet und ich habe auch ein Atelier als Künstlerin. Ja, ich habe in Syrien auch Maschinenbauingenieur studiert ohne Abschluss. Viele Erfahrungen gesammelt, als ich in der Türkei war. Ja, und endlich entschieden, mich also selbstständig zu machen.
Ja, das klingt nach einem nicht ganz einfachen Weg, den du dahinter dir hast. Wann hast du dich denn endgültig dazu entschieden, dich selbstständig zu machen?
Naja, das alles kam, also hier in Deutschland, in Frankfurt oder insbesondere, also am Anfang, als ich die Deutschsprache gelernt habe, also dieser Prozess, also um mein Studium weiterzumachen an der Viadrina, habe ich mir gedacht, was kann ich mit meinem Zertifikat machen, also als BWLerin hier in Deutschland. Ja, natürlich kann man arbeiten, aber auch als Künstlerin, was kann man machen? Und dann, ich versuchte immer einen Weg zusammen, also einen Weg zu finden, wo ich mein Studium und meine Leidenschaft, um Kunst zu machen, dann in einen Weg zu bringen. Und dann, das war die Idee Kunstcafé, also wo ich organisieren kann, wo ich Managerin sein kann und gleichzeitig auch als Künstlerin zu sein oder mich präsentieren als Künstlerin. Ja.
Ja. Und mit wem hast du dich damals besprochen und beraten in deiner Entscheidungsfindung?
Genau, das war auch eine Gründer durch Gründungszentrum, hat mir empfohlen, sowas zu machen, hat er mich nach vorne geschiebt und dann hat er mir den Weg gezeigt, mit Gründungszentrum zu reden und beraten zu lassen. Und dann ja, habe ich sofort kontaktiert und die waren sehr praktisch, sehr schnell und alles mir gezeigt, ja.
Ja, interessant. Und was sagt deine Familie zu deiner Gründung?
Ja, meine Familie, also Papa, Mama, Geschwister, natürlich, die sind sehr stolz auf mich, weil in der Familie gibt es gar keine Selbstständigkeit. Genau, und ich bin die Erste, aber die haben auch Sorgen, weil die wissen schon auch, dass Selbstständigkeit bedeutet, viel alleine zu tun, viele Verantwortlichkeiten, viele Hürden, viele Herausforderungen auch. Ja, deswegen die Fragen immer, zum Beispiel kommt immer eine Frage von meinem Papa, Wie viel hast du heute bekommen? Wie viel Gehalt heute? Jeden Tag, jeden Tag. Ja.
Okay, das ist also auch für deine Eltern etwas ganz Neues und Aufregendes. Hättest du denn in Syrien gedacht, dass du einmal ein eigenes Künstlercafé haben wirst?
Gar nicht. Auch in Syrien, ich war gar kein Künstlerin. Also diese Kunstleidenschaft habe ich hier in Frankfurt Oder entdeckt durch eine sehr schlimme psychische Situation. Und das war Integrationsprozess. Und insbesondere Sprache zu lernen, Deutschsprache zu lernen, das war richtig sehr für mich eine große Herausforderung. Und ich war neulich auch Mama, hatte ein Kleinbaby und Depression, Sprache lernen, neues Land, neue Kultur, das war alles durcheinander. Und ich dachte, ich brauche etwas, so dadurch ich mich besser fühlen kann. Und das war Kunst. Ich habe begonnen, nur so zu skizzieren. Genau, und dann, ich habe auf Facebook gepostet und Social Media und dann viele haben das gesehen und dann meinten, du hast was als Künstlerin. Genau, und ich wollte immer malen. Ich fühlte mich richtig so gut durch diesen Prozess. Und dann habe ich eine Einladung bekommen, um meine erste Ausstellung zu machen und dann habe ich mir entdeckt als Künstlerin.
Das ist ja spannend, wenn die Kunst, also das Malen als Therapie- und Integrationsprozess funktioniert. Welche Rolle spielt denn die Kunst in deiner Gründung, auch im Verhältnis zu deinem Café?
Genau, mein Café ist kein normaler Café, es ist ein Kunstcafé, wo man hier in jeder Ecke was entdecken kann. Es gibt viele Kunstwerke, es gibt viele so eine kleine Details, es gibt viele Farben. Auch Dekoration ist total anderes und bunt und... Ja, und dann die Leute lieben das und die fühlen sich viele, also ich habe viele Leute haben mir gesagt zum Beispiel, das sieht wie ein Urlaub, also wir fühlen uns, dass wir ein Urlaubchen bei dir machen, weil die hören andere Musik. Das ist unnormal, einfach unklassischer Café, weil es gibt viel Kunstwerke, Kunstdetails und ja, das hat mein Kunst dabei eine sehr schöne und große Rolle gespielt.
Ja. Spannend. Wie ist denn die Resonanz der Menschen in Frankfurt?
Genau, wie gesagt, die lieben richtig unsere Kaffee. Wer zu uns kommt, der muss das also wiederholen. Der muss nochmal kommen. Ne? Und richtig sehr, sehr, sehr schöne Feedbacks bekomme ich immer auch auf Google Maps, auf Lava Art Café. Man sieht sehr viele Kommentare und das ist unglaublich, alle extrem positiv.
Ja, ich habe auch schon die Bilder online gesehen, die machen wirklich Lust auf einen Besuch. Du hast schon angesprochen, dass dich im Gründungszentrum jemand auf die Idee gebracht hat, selbst zu gründen. Wie hat dich denn das Gründungszentrum ganz allgemein unterstützt in dem Prozess?
Genau, ohne Gründungszentrum konnte ich richtig nichts zu tun eigentlich, weil also als Migrantin, man weiß nicht so viel über diesen Prozess. Die haben mir den Weg gezeigt, alles vereinfacht. Zum Beispiel, die haben auch viele Workshops angeboten. Die haben mir geholfen mit meinem Businessplan. Die haben auch finanziell unterstützt mit meinem Logo zu erstellen, Rechtsanwalt. Ich habe viele Stunden mit einem Rechtsanwalt bekommen, damit er mir alles zeigt. Ja, auch Steuerberaterin. Das war einfach super. Das war ein Geschenk für mich in Deutschland, richtig.
Ja, interessant. Anja, wie oft kommt es denn bei euch vor, dass ihr an der Viadrina-Universität in Frankfurt oder eine internationale Gründerin beratet, die auch noch Künstlerin ist?
Das ist eher die Ausnahme. Jetzt ist ja Kunst im Gründungsbereich, da kommt die Frage der Eltern, naja, was verdienst du denn damit? Und ich glaube, weil migrantische GründerInnen eh so eine Schwierigkeit haben, an Finanzierung heranzukommen, ist das die Ausnahme. Und bei Lava hat sie ja gerade auch erklärt, war es eher die Frage, wie kann ich eigentlich meine BWL-Kenntnisse verbinden mit dieser Leidenschaft für Kunst? Und das ist natürlich eine ganz individuelle Geschichte. Das haben wir nicht sehr häufig, auch wenn wir viele GründerInnen haben, die irgendwie im Bereich Kultur, Medienunterhaltung gründen wollen, also in dem Dienstleistungsbereich, ist das eine ganz individuelle Geschichte. Auch weil Lava ja nicht nur ihre Kunst vermittelt, sondern irgendwie auch so eine Türöffnerin ist zu ihrer Kultur. Das hat sie jetzt gar nicht gesagt, ich versuche es mal zu ergänzen, aber sie macht ja zum Beispiel auch Workshops zu, wie wird bei den Kurden der Valentinstag gefeiert, und dann taucht man so ein in eine andere Kultur und vielleicht auch ein anderes Wertesystem, und darum kann ich gut verstehen, dass die Leute dann auch sagen, das ist für uns wie Urlaub oder nochmal so eine neue Perspektive. Und ich denke, das ist auch die Bereicherung, die migrantische GründerInnen mitbringen, dass sie einfach noch ganz neue Ideen haben, einen ganz anderen Blick auf die Dinge und unsere Kultur damit einfach bereichern.
Ja, Gründungsunterstützung, Gründungsberatung, sehr individuell, hast du gerade angesprochen. Ihr habt jetzt auch schon viele andere Punkte angesprochen, die bei einer guten Unterstützung wichtig sind. Was sind denn die speziellen Herausforderungen mit Blick auf migrantische Gründungen?
Na, eins habe ich schon genannt, das ist der Zugang zu Finanzierung und Kapital. Die Leute, die nach Deutschland kommen, haben in der Regel ja keine, die kommen entweder wegen des Studiums oder wegen der Arbeit gar nicht so sehr in erster Linie, um hier zu gründen, oder eben haben eine Fluchterfahrung. Das heißt, da fehlen die Sicherheiten und natürlich irgendwie auch die Netzwerke, in so einen illustren Kreis von Business Angel zu kommen und Risikokapital zu erwerben. Das ist eine absolute Herausforderung, selbst für Leute, die solide Businesspläne vorlegen können. Ja, also da gibt es vielleicht einfach auch noch zu viele Vorurteile. Da musste man eigentlich daran arbeiten, dass es dann auch alternative Finanzierungsformen gibt. Das ist das eine, natürlich die Sprache. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess, eine neue Sprache zu lernen. Und das funktioniert nur auf dem Weg, entweder durch ein Studium oder durch die Arbeit. Ich glaube, insbesondere wenn man sich auch Geschichten von Geflüchteten anguckt, die müssten eigentlich viel schneller in Arbeit vermittelt werden, weil das oft der Erstkontakt ist mit Deutschen. Und wie will man denn eine Sprache lernen, wenn man gar nicht sprechen kann, ne? Und natürlich, wie für viele andere, also wie für viele deutsche Gründer auch, sind die rechtlichen und bürokratischen Hürden unheimlich hoch. Man muss seine ausländischen Qualifikationen anerkennen lassen. Das ist ein langwieriger Prozess. Da muss man Formulare vielleicht aus der Heimat holen. Diese ganzen Visabestimmungen da durchzuschauen, die Genehmigungsverfahren. Dann ist Gründen in Deutschland ja sehr kleinteilig. Man muss irgendwie ein Gewerbe anmelden und man braucht eine Steuernummer und muss vielleicht zu den Kammern und pipapo. Also da braucht es einfach gezielte Beratung und Unterstützung. Und man muss irgendwie gucken, dass die Leute in lokale Netzwerke hineinkommen. Ich glaube, das würde einiges erleichtern, weil da natürlich die Leute sind, die das Wissen haben, die vielleicht schon den Prozess der Gründung durchlaufen sind und die dann helfen können, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, in Netzwerke hineinzukommen und dann auch ja damit so ein bisschen einen Vertrauensvorschuss zu bekommen, auch gegenüber Kunden oder Partnern.
Lava, du hast ja erfolgreich gegründet und bist sozusagen auch ein Vorbild. Was kannst du anderen mitgeben, sowohl migrantischen Gründungen als auch nicht-migrantischen Gründern und vielleicht auch Frauen? Also was kannst du denen mitgeben, dass sie auch gründen selber? Dass sie vielleicht auch so einen Weg gehen wie du?
Ja, naja, Selbstständigkeit, wie gesagt, das ist eine nicht so ganz einfach, wie ich vorgestellt habe. Ja, es gibt richtig viele Herausforderungen. Man muss richtig so sehr gut vorbereitet sein. Mit einem Geschäftspartner wird viel, viel, viel besser. In meinem Fall gibt es keinen Geschäftspartner und ja, das macht die Dinge doch schwieriger. Ja, mit Finanzierung, Unterstützung kann ich sagen, ja, Finanzierung spielt eine große Rolle, aber man kann auch ohne große Geld gründen. Also im Bereich Kaffee kann ich sagen, ne? Genau, aus meiner Erfahrung. Also ich kann davon ein bisschen erzählen. Also ich bin Studentin, ich bekomme BAföG und ich habe jedes Monat zum Beispiel 50 Euro gespart. Und weil die Bürokratie in Deutschland ist sehr famous, so dauert sehr lange. Und durch 2 Jahre habe ich immer jedes Monat 50 Euro gespart. Und dann am Ende, ich habe sehr, also nicht so viel Geld, aber genug, um so zum Beispiel Stühle und Tische und Küche kaufen, ne? Das ist eine Idee auch. Ja, also, aber auch keine Angst haben von Selbstständigkeit. Selbstständigkeit bedeutet, dass du bist dein eigener Chef. Und das ist der große Vorteil für mich. Also ich persönlich mag keine Chefe, keinen Chefen. Ja, und das finde ich sehr gut. Das finde ich total super. Du kannst entscheiden, wann dein Urlaub ist. Du kannst entscheiden, wann du schließt, wann du öffnest. Ist alles, du bist der Chef. Und das ist super. Zu gründen in Deutschland auch, natürlich braucht viele Fähigkeiten, viele Kenntnisse, wie zum Beispiel Sprache. Man muss sich sehr gut vorbereiten, in diesem Bereich Sprache zu lernen. Also in Deutschland, man kann nicht immer Englisch benutzen zum Beispiel oder in seine eigene Sprache zu sprechen. Und insbesondere im Bereich Gastronomie und Kaffee, weil man braucht immer mit Leuten unterhalten und dann die Sprache ist richtig sehr wichtig, auch Umgangssprache, das ist auch sehr wichtig. Bis heute, also ich habe C1 Niveau geschafft, aber bis heute kommen zu mir Leute, wo ich gar nicht verstehe, was die meinen, weil das ist Umgangssprache, Deutschsprache oder Berliner Dialekt. Ja, man muss richtig viel Kenntnis haben, um eine erfolgreich zu haben, ne? Genau.
Mhm. Ja, aber dann ist man der eigene Chef und man hat große Freiheiten.
Genau, genau. Aber auch, wie gesagt, auch Schwierigkeiten natürlich. Viel alleine zu tun, viel alleine zu machen. Zum Beispiel, ich habe gelernt, wie man Baklava backen. Ja, ich musste das machen. Genau.
Mhm. Mhm. Ja, und den Punkt, den du angesprochen hast, im Team gründen, sich vielleicht jemanden zu suchen, mit dem man das zusammen machen kann, ist eigentlich auch ein guter Hinweis. Genau.
Genau, das ist doch viel besser. Und also ich wollte immer vom Anfang an mit jemandem zu gründen, also als Geschäftspartner. Und wenn jemand ein deutscher Geschäftspartner findet hier in Deutschland, um ein Geschäft zu gründen, das ist total super. Das macht alles viel einfacher.
Mhm. Ja.
Genau.
Ja.
Auch finanziell, das hilft auch sehr. Also wenn man kein genug Geld hat, dann der Partner vielleicht kann ein bisschen dabei helfen. Das ist auch gut.
Hm. Ja. Ja. Schauen wir uns nochmal ein bisschen den Gründungsstandort Frankfurt-Oder an. Frankfurt liegt an der polnischen Grenze, ca. 100 Kilometer östlich von Berlin, hat in den 80er Jahren fast 90.000 Einwohner gehabt. Heute sind es etwas mehr als 60.000. Kurz nach der Wende in den 90er Jahren wurde die Viadrina-Universität gegründet, wo du ja auch arbeitest, Anja, und da, wo du auch studierst. Es gibt ein Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, dessen Anfänge schon in die 60er Jahre gehen. Und darüber hinaus gibt es auch eine ganze Reihe von Theatern und Museen, habe ich gesehen. Anja, wie würdest du Frankfurt-Oder als Gründungsstandort beschreiben?
Also, ich sehe die Stadt immer wieder als eine Stadt im Wandel. Du hast es schon gesagt, die Einwohnerzahl war einst viel höher, dann gab es eine große Abwanderung. Mittlerweile sehe ich sehr viel RückkehrerInnen. Das ist ein großes Thema. Also vielleicht auch aus familiären Gründen ziehen die Leute dann, sobald sie selber Kinder haben, hier in die Nähe wieder der Großeltern. Das hat jetzt nicht so viel, also es hat auch mit dem Thema Gründung zu tun, denn da muss man ein bisschen weiter gucken über Frankfurt hinaus. Also die umliegenden Landkreise Oder Spree und Märkisch-Oderland, die bilden sozusagen den Korridor zu Berlin. Und da gibt es viele Leute, die aus Berlin oder anderen Metropolen aufs Land ziehen und dann tatsächlich auch gründen und sich mit einer Selbstständigkeit auch versprechen, so Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Das ist so ein Trend, glaube ich, der auch durch Corona befeuert wurde. Das sind je nach Landkreis 16-20%, also gar ein ganz schön großer Anteil. Ein zweites Thema ist das Thema Nachfolge. Das bezieht sich vor allem auf das Handwerk und so Baugewerbe. In den nächsten 10 Jahren wird ein Drittel der Betriebe da ein Nachfolgeproblem kriegen. Da reagieren die Kammern auch stark drauf und bieten spezielle Angebote für Leute, die NachfolgerInnen suchen. Und ansonsten haben wir hier so die klassischen Branchen im Bereich der Neugründungen. Handel, also gerade auch so alles, was mit Kfz und Reparatur zu tun hat. Ne? Wir sind hier eine ländliche Region, klar, Frankfurt ist eine Stadt, aber ohne Auto kommt man hier im Grunde nicht weit, obwohl ich habe auch keins und bin ganz zufrieden. Ansonsten haben wir so den klassischen Dienstleistungsbereich, Pflege, ne, so körperliche Sachen und auch Gastronomie. Und was, dann hat man aber noch spezielle Ausgründungen aus der Hochschule und die sind tatsächlich eher wissensbasiert. Wir sind ja eine geisteswissenschaftliche Hochschule und da haben wir viele Leute, die in den Bereich Coaching gehen, zum Teil aber auch technologiebasierte Ideen entwickeln und die haben dann sowohl ein Standbein in Berlin als auch hier vor Ort und fallen vielleicht da nochmal so ein bisschen raus. Also da sind dann die freiberuflichen Sologründer genauso dabei und die Leute, die Unterhaltung, Kulturangebote machen. Auch Sozialunternehmertum ist hier ein großes Thema. Und was mich überrascht hat, als ich mir nochmal Statistiken angeguckt habe zur Zahl der Neugründungen in Frankfurt-Oder, denn dazu haben wir eine Studie erhoben 2022, da lag die Zahl der Neugründungen durch migrantische GründerInnen bei 49% in ganz Frankfurt. Das hat mich unheimlich überrascht. Das heißt, die Hälfte der Leute haben irgendwie ausländische Wurzeln. Und damit spiegelt hier die Gründerlandschaft im Grunde auch eine Diversität, wie wir sie nur aus Berlin kennen, wo der Anteil auch ähnlich hoch ist. Genau. Und trotz alledem sind es sehr viele Chancengründungen. Also gar nicht so wie in den 90ern, dass die Leute aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen, weil sie keine Alternative haben, sondern sie entscheiden sich bewusst dazu, um ihr eigener Chef, ihre eigene Chefin zu sein und selber zu gestalten und dann eben ein eigenes Unternehmen zu führen.
Ja, ist wirklich eine beeindruckende Zahl. Welche Angebote habt ihr denn an der Viatrina zur Unterstützung von Gründungen?
Also wir bieten ganz niedrigschwellig erstmal Workshops an für alle Leute, die sich fürs Thema Gründung interessieren und wir sensibilisieren einfach schon sehr früh. Also die ErstsemesterInnen wissen ja schon gleich, wer ist das Gründungszentrum, was machen die? Jedenfalls im besten Fall, wenn sie zuhören in den Einführungsveranstaltungen, kommen sie da schon in Kontakt mit unseren Angeboten. Das zeigt auch entsprechenden Erfolg, denn wir sind mehrfach als eine der gründungsaktivsten Hochschulen ausgezeichnet worden. Und abgesehen von diesen Workshops, das sind im Grunde die Sensibilisierungsmaßnahmen, das geht los bei Geschäftsidee entwickeln, Pitching, alle möglichen Sachen, die dann interessant werden könnten. Der nächste Schritt sind dann die Gründungswerkstätten. Im Grunde ein Crashkurs auf dem Weg zur eigenen Gründung. Da haben wir jetzt diese Woche wieder eine und die wird auch abwechselnd deutsch- oder englischsprachig angeboten. Im Moment haben wir einfach einen riesen Zulauf von internationalen Studierenden und auch wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die sich fürs Thema Gründung interessieren. Die kommen dann zu uns. Und wenn die Leute ins Programm aufgenommen werden, dann bekommen sie im Grunde die Angebote, die Lava auch wahrgenommen hat. Also sie bekommen Stunden beim Steuerberater, beim Rechtsanwalt, können sich die eigene Marke designen lassen, bei der Webseite helfen lassen und wir geben sozusagen kein Geld, aber diese geldwerten Leistungen, die man sonst selber bezahlen müsste. Und wir vernetzen einfach auch. Man kriegt hier einen Anschluss an eine Gründer-Community und wir vernetzen die Leute untereinander, wenn sie in den gleichen Branchen gründen wollen, um dann voneinander zu lernen und die Expertise der Leute, die den Prozess schon durchlaufen sind, dann vielleicht auch zu nutzen.
Ja, und was macht ganz allgemein für dich eine gute Gründungsunterstützung aus?
Was macht eine gute Gründungsunterstützung aus? Ich glaube, die sollte möglichst individuell sein. Also wir haben gemerkt, dass so breit gefächerte Workshops, die jetzt alle ansprechen sollen, dass da die Nachfrage auch im Laufe der Jahre zurückgeht. Was den Leuten am meisten hilft, ist Antworten zu finden auf ihre individuellen Fragen und dann vernetzt zu werden mit Gleichgesinnten, weil die stehen alle irgendwie im Boxring, haben alle dieselben Herausforderungen und können sich dann einfach gegenseitig unterstützen bei Fragen zur Finanzierung oder wie muss ich da die Ausländerbehörde ansprechen oder wie funktioniert das mit dem Gewerbeamt. Und da merken wir, dass wenn die Leute gut vernetzt sind, dann passieren bestimmte Fehler auch einfach nicht mehr.
Ja, spannend. Ja, das war ein super Einblick in die Region Frankfurt-Oder, hier aus fast Frankfurt-Main und natürlich auch, Lava, in deine Lebensgeschichte, in das Lava Art Café, das wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden. Ich empfehle allen, da mal auch online vorbeizuschauen. Ganz spannende Sachen. Und ich danke euch beiden für die Einblicke und dass wir ein bisschen über migrantische Gründung heute reden konnten. Vielen Dank.
Sehr gerne, Martin.
Danke dir auch.
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast@rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.